Und damit herzlich willkommen zu den Rattenkönigen. Mein Name ist Lars Pausen, an meiner Seite Andreas Lenksch.
Und was soll ich jetzt noch sagen? Weil jetzt ja, hast du halt auch meinen Text noch genommen und ich bin da am Rumstammeln wie ein kleiner Köter.
Mein Name ist Lars Pausen, unser Thema heute Verwechslungen.
Sehr schön. Hallo, liebe Leute da draußen. Es freut mich richtig, dass ihr euch dazu entschieden habt, diese Folge reinzuziehen. Und wir hoffen einfach, dass ihr das nicht bereuen werdet. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen. Denn Andreas hat wieder als Redakteur dieser Sendung ein paar Fragen rausgesucht. Und die werden wir präsentieren. Es geht wieder immer, wie immer darum, dass ihr irgendwelche Probleme im Leben habt. Und ihr denkt, Mensch, es ist eine gute Idee, die beiden Jungs vom Rattenkönige-Podcast mal zu fragen, was die dazu sagen.
Und davon leben wir am Ende des Tages, emotional, zum Beispiel von Fragen wie dieser. An Fragen wie dieser. Bei Grundschulfreund entschuldigen, in Klammern mausige Frage, finde ich ganz süß. Ist das die, vielleicht könnte die Kategorie süß. So sein, eine rattige Frage,
oh, mausige, mausige Frage.
Süß, ne? Süß. Sehr geehrte Rattenkönige, ich bin weiblich und 22 Jahre alt, Lars. Als ich in der Grundschule war, hatte ich einen besten Freund, den meine Eltern als komisch bezeichneten. Er war nah am Wasser gebaut und definitiv von seinen Eltern verwöhnt. In gewisser Weise eine Drama Queen. Mit anderen Klassenkameraden geriet er schnell in Streit, wurde laut und weinte. Jedoch haben wir zwei uns sehr gut verstanden. Ich wusste immer, was ihn wieder beruhigt. Nämlich ihm einen runterzuholen und zum Lachen bringt. Und demnach hatten wir
immer... Nein, stand
immer,
nicht da, oder?
Stand da nicht da.
Das nee. Wissen unsere Leute doch nicht, so, dass es nicht da stand.
First-Time-Listener, Long-Time-Caller. Ich wusste immer, was ihn wieder beruhigt und zum Lachen bringt. Und demnach hatten wir immer Spaß miteinander, rein platonisch, meine Herren. Als ich aus der Grundschule kam und es in die weiterführende Schule ging, begannen meine Eltern immer wieder mal zu erwähnen, dass die Gefühlsschwankungen meines Freundes sonderbar seien. Zugegebenermaßen kam es hin und wieder vor, dass er sich bei uns zu Besuch etwas daneben verhielt, nicht wissen, wann mal Schluss ist, schnell beleidigt sein. Letztlich ging es sogar so weit, dass meine Eltern sagten, sie wollen nicht mehr, dass ich so viel Zeit mit ihm verbringe. Wenn er dann anrief und fragte, ob wir uns treffen wollen, musste ich meine Mutter um Erlaubnis fragen oder bitten, mich vorbeizubringen. Dann hieß es stets, möchtest du denn da wirklich hin? Muss das sein? Das hat sich für mich natürlich doof angefühlt. Ich habe also immer öfter gesagt, ich hätte keine Zeit und bin Fragen wie stimmt denn etwas nicht? Wir sehen uns kaum noch aus dem Weg gegangen. Später, ich war ungefähr 13, haben wir uns sogar in Person gesehen und ich habe mich einfach nicht getraut, auf die gleiche Frage zu antworten, da ich nicht wusste, wie ich es erklären soll und habe peinlicherweise gar nichts gesagt. Bis heute beschäftigt mich diese Geschichte. Für meinen Freund war das alles sehr plötzlich und hat keinen Sinn ergeben. Erst sind wir die besten Freunde und haben zusammen Spaß und plötzlich verbringe ich keine Zeit mehr mit ihm, ohne jemals zu erklären, wieso. Insbesondere, da ihm der Anschluss bei anderen schwer fiel und er generell sehr emotional war, kann ich mir vorstellen, dass ihn das sehr mitgenommen hat. Zum einen war ich noch sehr jung und wollte meine Eltern nicht verärgern, aber andererseits hätte ich für meine Freundschaft einstehen müssen oder wenigstens den Mut aufbringen sollen, die Situation zu klären. Nach all dem Gelaber jetzt zu meiner Frage, bin ich es meinem Grundschulfreund oder sogar mir selbst schuldig, Kontakt aufzunehmen und reinen Tisch zu machen? Oder wäre es sogar besser, die Sache zu begraben und die alten Probleme, die er mittlerweile vielleicht vergessen hat, nicht wieder aufzuwühlen? Wie steht ihr generell dazu, wenn Eltern in Freundes- und Liebesleben eingreifen? Danke für eure Tipps.
Ist eine schöne mausige Frage, kann ich unterschreiben.
Spannend. Vielschichtig.
Ich möchte hier als allererstes einmal sagen, dass ich das ganz bewundernswert finde, wie gut sie sich an diese Freundschaft und so aus Grundschulzeiten erinnert, weil ich schon auch sagen muss, also es gibt ja auch Leute, die erzählen so, ja, im Kindergarten, es war total schön, da haben wir dann immer Mittagsschlaf gemacht und so und den Fidibus habe ich dann später noch getroffen. Das ist der einzige Name, der mir gerade einfiel. Fidibus.
Mit seinen Geschwistern Hokus und Pokus.
Und ich muss wirklich sagen, ich habe so gut wie überhaupt gar keine Erinnerung an den Kindergarten zum Beispiel.
Gar nicht.
Also wirklich, ich habe so eine Sache, da weiß ich, dass sich irgendeiner in die Hose gepisst hat, so, das fand ich irgendwie bemerkenswert damals. Aber ansonsten vielleicht nochmal irgendwie so ganz so paar so Fetzen von Erinnerungsfetzen, wie ich da zum Kindergarten gelaufen bin oder so, aber wirklich gar keine Erinnerung. Und viele können wirklich morgens bis abends alles beschreiben. Und selbst in der Grundschulzeit fällt es mir sehr schwer, mich da wirklich an alles zu erinnern. Gerade auch an so dieses Konzept von Freundschaften. Ja, klar, man hat irgendwie so den einen oder anderen Freund gehabt, aber ich kann mich da einfach nicht dran erinnern. Und bei unserer Zuhörerin ist es ja so, dass sie sich nicht nur gut daran erinnern kann, sondern dass da einiges, gut, es ging dann auch noch in die weiterführende Schule, aber viel dreht sich ja hier um diese Grundschulzeit, dass es sie bis heute verfolgt, diese Sachen. Und das ist bei mir, also nichts, was in der Grundschule bei mir passiert ist, verfolgt mich heute noch. außer Geschlechtskrankheiten.
Also ich dachte, außer wie man sich damals noch zu Fasching verkleidet hat. ich da sehe, als, auf was für Boten ich, als mit welchem Kostüm ich damals unterwegs war, würde heute gar nicht mehr gehen.
Nee. Gibt es Fotos?
Hängen hier auch. nee, also du hast recht, Kindergarten war ich noch bei der Grundschule schon ein bisschen, wo man aber auch nicht so richtig weiß, was ist Erinnerung und was ist durch Fotos nachgetragen oder was wurde einem so erzählt. Gibt es eine ganz spannende Folge Terra X Podcast, haben wir noch nie gemacht, aber empfehle ich mal. Ich liebe ja Terra X. Ich liebe so Sonntage, wo ich vier Folgen Terra X gucke. Oh, liebe ich. Ich liebe den Moderator, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, aber richtig cooler Typ. Mhm. Und der hat einen Podcast. Ist das
der Stefan von früher? Von
Dirk Steffens.
Dirk Steffens, ja. Okay.
Glaube ja, ne?
Ja,
ja. Und der hat jetzt auch einen Podcast. Und da ging es so ein bisschen um Erinnerung und ein bisschen, sage ich mal ganz vereinfacht gesagt, wie wir uns selber manipulieren durch falsche Erinnerungen und uns Sachen einreden. Und auch so scheinbar wichtige Ereignisse in unserem Leben falsch rekonstruieren und das immer so machen würden, selbst wenn es objektiv Beweise gibt, dass es nicht so war, wenn wir uns das falsch erzählen. Und ein bisschen schützen wir uns da auch so ein bisschen.
Kurz einhaken, weil es super gut nur dazu passt und nicht zu dem, was du danach sagst. weil man, habe ich auch mal gehört, man denkt ja immer so, ja, früher gab es noch so weiße Weihnachten, man hat irgendwie immer viel mehr Schnee gehabt in der Kindheit. Und dass diese Erinnerung ist auch ganz stark beeinflusst durch Kinderbücher, Kinderserien, Kinderfilme und sowas, die man in der Weihnachtszeit geschaut hat, so Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, wo es ja wirklich durchgängig schneit. Ja. Oder die Kinderbücher, die man hatte zu Weihnachten, wo es auch immer um Schnee ging und alles war weiß. Und dass das unsere Erinnerung so ein bisschen einen Streich spielt, dass man dann auch irgendwie seine Kindheit eben mit Schnee verbindet und mit weißer Weihnacht, einfach weil man so viele Serien und Filme geschaut hat und Bücher gelesen hat, und wo es eben wahnsinnig viel geschneit hat.
Das stimmt, der letzte weiße Weihnachten war in 78, als mein Bruder geboren wurde, weil das habe ich danach mehrfach erzählt bekommen, weil der Ende März geboren wurde und das schon krass war, dass es da noch geschneit hat. Ah. Also hat nichts mit Weiße Weihnachten zu tun, wie ich das Thema anmoderiert habe, aber Ostern eigentlich,
Weiße
Weihnachten.
Gab es dieses Jahr sogar auch Weiße Weihnacht hier?
Nee. Na doch, ein bisschen Schnee war
das
da.
Das kommt ja immer auf die Ortschaft an in Deutschland, gell?
Stimmt.
Gibt ja überall Weiße Weihnacht, so ist es.
Also von daher finde ich das auch spannend, aber noch spannender ist ja quasi, also ja, selbst wenn ich jetzt sagen würde, in der Grundschule habe ich schon so ein paar Erinnerungen. Prägend zum Beispiel, jemand hat in der zweiten Klasse Zigaretten dabei gehabt, weil das so mindblowing war als Kind. Man so, was ist das überhaupt? Man kannte gar nicht Zigaretten so richtig und der hat das dabei und so weiter. Zurückgedrücktes Elternhaus steckte natürlich dahinter. Wer hätte es gedacht? Wer lösen möchte zu Hause? also so ein paar Sachen oder, oh Gott, beim Sportfest mal richtig abgekackt, so solche traumatisierenden Erinnerungen. Aber die Frage, aber seltener so richtig, wie du auch sagst, so soziale Sachen. Das, was sie beschreibt, ist ja so ein richtiges soziales Gefüge, eine Freundschaft, wo man irgendwie dann jetzt rückwirkend sagt, oh, da habe ich mich sozial falsch verhalten. Was über so einen Streit hinausgeht, wo man sagt, ja, wir waren halt Kinder, wir haben gestritten. Das finde ich halt ganz spannend, dass sie da jetzt so drauf zurückblickt. Und im Prinzip stellt sich ja die Frage, soll ich da jetzt nochmal auf diese Person zugehen oder weckt das vielleicht sogar Traumata, die dieser Mensch längst überwunden hat? Weil was man ja als Kind nicht checkt, ist, dass man ja in seiner kompletten Unschuld in so einer wichtigen, prägenden Phase drin ist. Mhm. Und erst wenn man erwachsen ist, sieht man so diese Serienkiller, die dann sagen, ja, ich wurde als Kind, habe ich das erlebt, deswegen bin ich so geworden. Oder Scheidungskinder, die so aufwachsen oder andere ärmliche Verhältnisse, weil, keine Ahnung, die Treuhand da war oder so. Also irgendwelche Sachen, wo man sagt, shit, stimmt. Man sieht erst als Erwachsener, dass diese Kindheit super prägend ist für den Rest des Lebens. Deswegen finde ich diesen Punkt, hey, hat ihn das vielleicht traumatisiert, recht legitim als Fragestellung.
Ja, ich meine, wir sind uns einig, dass es ein kompletter Freak ist und wahrscheinlich heutzutage auch noch ein ziemlicher Freak ist, den man meiden sollte. Weil ich glaube, wenn selbst die eigenen Eltern das, also die Eltern haben ja oft gar nicht so den krassen Einblick jetzt in die Menschen, die, mit denen du befreundet bist oder so. Das heißt, man verstellt sich ja auch in gewisser Weise vor den Eltern von Freunden und so weiter. Dann bist du irgendwie dann trotzdem irgendwie viel netter, als du es eigentlich bist und hast natürlich nicht diese Abgründe, so, die zeigst du zumindest den Eltern nicht. Aber der hat es ja geschafft, dass er selbst bei deinen Eltern irgendwie ein super schlechtes Image bekommen hat, sodass die sogar sagen, nee, mit dem triffst du dich nicht mehr. Also irgendwas scheint ja auf jeden Fall mit dem schiefgelaufen zu sein. Und vielleicht war es auch ganz gut, dass diese Freundschaft nicht weiterging. Aber auf der anderen Seite ist zumindest so deine Überlegung ja total löblich. Ihr habt euch ja auch danach noch eigentlich gekannt, so, ne, nach der Grundschulzeit. Und es ist eine super lange Freundschaft. Und du hast ihm, ohne es zu sagen, ja auch wehgetan sozusagen. Warum? Also ohne ihm zu sagen, warum bist du ihm aus dem Weg gegangen? Und ich weiß nicht, also je nachdem, wie gut diese Freundschaft war und wie ähnlich dieses Verhältnis war, bist du es ihm vielleicht schon in gewisser Weise schuldig, dem nochmal zu sagen, was da los war genau.
Ja, ich würde sagen nein, weil auch wenn ich jetzt konterkariere, das ist ein falsches, ich habe dir ein falsches Glas, ne?
Na gut.
Wenn ich da jetzt konterkariere, was ich eben gesagt habe, wenn ich jetzt aber mal ein bisschen Abstand überlege, niemand aus unserer Grundschulzeit spielt heute noch eine Rolle in unserem Leben. Das sind keine Kontakte, die man da knüpft, die irgendwie vielleicht prägend schon sind, aber nichts, was man für das Leben mitnimmt. Das sind nicht die Leute, zu denen man heute noch Beziehungen hat, außer den Eltern. Die kennt man auch aus der Grundschulzeit und die bleiben dann auch da, aber sonst halt niemand. Deswegen hast du wahrscheinlich, so wie Kinder halt sind, ehrlich und aus Instinkt auch ein bisschen gehandelt und deine Instinkte haben dich damals nicht getrügt. Ich glaube nicht, dass dieser Mensch, Mann hätte ich fast gesagt, dich vorangebracht hat. So wie du ihn beschreibst, Drama Queen, heult ständig, sorry, das klingt schon als Sechsjähriger annoying. Mhm. Und ich glaube nicht, dass du da irgendwas verpasst hast. Selten hört man ja, der war ja als Kind so richtig anstrengend in der Grundschule. Wow, was für ein toller Mann da draus geworden ist. Hat man noch nie gehört.
Das sind eigentlich schon die Red Flags, die du dann erkennen musst in der Grundschule. Wenn du schon in der Grundschule so super anstrengender, unmenschlicher Typ bist, dann wirst du es wahrscheinlich später auch noch sein.
Ja.
Aber ja, und die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, soll man sich das von den Eltern sagen lassen? Da ist natürlich die Antwort erstmal grundsätzlich nein. Also die Eltern haben natürlich kein Anrecht, überhaupt dir zu sagen, mit wem du dich triffst und mit wem du dich nicht triffst. Aber oft, gerade wenn ihr ein gutes Verhältnis habt zu den Eltern, dann ist da natürlich schon was dran. Also die sind ja auch erfahrener und weiser und so weiter. Und wenn die das beobachten und schon sehen, Mensch, das ist irgendwie ein Typ, der ist super anstrengend, triff dich mal lieber nicht mit denen, dann kann man zumindest mal überlegen, naja, vielleicht ist da was dran. Oft kommt man da natürlich zu dem Ergebnis, Quatsch, die wissen einfach nicht, wer ich bin und was meine Gefühle sind und ich hasse meine Eltern jetzt noch viel mehr als den Freund. Und das ist ja auch total richtig dann in dem Moment, wenn man da so ein bisschen Anti-Eltern aufwächst, weil das grundsätzlich einfach schon ein sehr schwieriger Move ist, von deinen Eltern dir vorschreiben zu wollen, mit wem du dich triffst und wem nicht. Aber offensichtlich in dem Fall haben sie recht gehabt.
Und gehört es nicht auch dazu zur elterlichen Sorgpflicht oder Fürsorgepflicht? Weil das, was du gerade sagst, was so in Grundschule oder Schule noch zutrifft, wandelt sich ja dann in der Pubertät komplett. Mhm. Weil dann sagt man, boah, meine Eltern wollen nicht, dass ich Hannah, 15, mit diesem Gregory Zeit verbringe. Dann mache ich doch das so, dass ich ihm meine Jungfräulichkeit anvertraue. Zumindest kenne ich das so aus amerikanischen Jugendserien. Also da wandelt sich das ja. Und Eltern haben schon die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, weil sie vielleicht auch Einblicke haben. Zum Beispiel, ich denke gerade an so, also als man hat einen Blick als Elternteil auf die Eltern und kann das ein bisschen sozial einordnen. Sind die Eltern auf Deutsch gesagt Assis? Dann kann der Junge vielleicht nett sein, aber man hat vielleicht trotzdem diesen Reflex, dass man sagt, ah, spiel mal nicht mit den Kindern. Wir hatten das mal in einer anderen Folge, spiel mal nicht mit den Pausens. Ich kenne die Eltern ganz gut, aber Papa Andreas, ja, erstens, ich bin nicht dein Papa, das hatten wir schon oft, aber spiel mal bitte nicht mit den Pausens, sie sind schmutzig. Nee, aber man kann natürlich als Eltern so ein bisschen the bigger picture sehen. Aber das ist natürlich auch eine verklärte Sicht. Deswegen, ich überlege gerade, gab es bei mir, also ja, es gab schon Kumpel oder so, wo man dachte, naja, ich komme schon mit denen klar, aber die haben auch so eine, da ist irgendwas im Argen, ohne dass man das als Kind schon einordnen kann. Aber entweder stimmt da was im Elternhaus nicht oder irgendwie heute blickt man da natürlich anders drauf, ne? Und aber damals als Kind denkst du ja nicht in so Dimensionen, wie ist da vielleicht irgendwas Missbrauchsmäßiges am Werk oder so. Aber man merkt so ein bisschen, irgendwie ist das Elternhaus so ein bisschen zerrüttet. Naja, ist ja so.
Ja, ja.
Und zum Beispiel bei dem, was ich eben gesagt habe, wo das, der Mitschüler Zigaretten hatte. Der kam dann später, hat man dann gecheckt, okay, der wurde offensichtlich auch geschlagen von seinem Vater, ne? Mhm. Und dann ist der natürlich quasi schon mit 7 Jahren, zweite Klasse, war komplett ab vom Schuss und komplett auf die falsche Fahrbahn sozusagen geraten. Mhm. Das checkst du natürlich als Kind nicht so richtig. Da denkst du nur so, wow, Zigaretten, und das ist ja krass. Mhm. Aber Eltern können sowas ja schon ein bisschen einordnen und auch vielleicht ein bisschen, naja, von dir fernhalten auf irgendeine Art. Vielleicht ja auch schützend. Jetzt, das Missbrauchsding ist natürlich krass, also missbraucht wurde der nicht. Aber stell mal vor, du hast so Eltern, wo man weiß ja nicht, was bei denen abgeht. Und du denkst als Elternteil, boah, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, wenn du mit dem Kind spielst. Auch wenn der Junge vielleicht ganz cool ist als Kind, aber irgendwie bleibt da mal fern. Ich habe bei den Elternabenden so komische Vibes bekommen. Die stellen so ein paar Nachfragen, die richtig blöd und töricht sind. Stay away. Ein Stück weit gehört das zur Fürsorgepflicht der Eltern.
Also sorge dafür, dass das missbrauchte Kind nicht nur ein furchtbares Elternhaus hat, sondern auch um Gottes Willen keine weiteren Freunde findet. Das ist das, was du jetzt gerade den Leuten gibst. Das ist
deine Auslege vom kategorischen Imperativ in der Form.
Ja, also ich glaube, dass du, da sind wir jetzt so ein bisschen vielleicht der Kindererziehungspodcast auch. Ich glaube, es ist immer smarter, nicht mit Verboten in dem Fall irgendwie zu hantieren, zumal es nun wirklich auch kein Umgang ist, wo man sagt, okay, das ist ein furchtbarer Umgang, mit dem gerätst du auf die schiefe Bahn und dann wirst du Drogen nehmen und oder du wirst dann eine Bank überfallen mit dem. So, da finde ich schon, kann man als Eltern dann sagen, ja, sorry, ich glaube wirklich, der Typ wird mit dir eine Bank überfallen wollen. Aber in dem Fall ist einfach so, dass es die Eltern finden, das ist eine Drama-Queen und irgendwie ein nerviger Typ. Und da sollte man nun wirklich nicht sagen, triff dich nicht mit denen, sondern eher dann vielleicht mit der Tochter, mit dem Sohn drüber sprechen. Ja, findest du nicht auch, dass in der und der Situation irgendwie immer komisch reagiert? Und du musst wissen, so Leute, die so komisch reagieren, die können dich auch irgendwie selbst mal irgendwie in so eine Abwärtsspirale bringen, dass man das eher auf diese Art und Weise versucht zu regeln, anstatt es mit Verboten. Weil das geht die Eltern im Endeffekt dann. Es geht die natürlich schon was an, mit wem die sich treffen, aber man sollte als Eltern, glaube ich, trotzdem so tun, als hätten sie nicht die Macht, das zu verbieten, glaube ich.
Das stimmt. Und was natürlich auch seine Rolle spielt, und das denken wir jetzt, weil wir eher schon in der Elternrolle sind, also teils de facto ja schon in der Elternrolle sind, wenn du jetzt halt so die Eltern kennst und dann gibt es ja so Situationen, wo man sagt, boah, die Kinder, da ist Kindergeburtstag, und die Kinder verstehen sich gut, aber die Eltern nicht. Also unabhängig von so allen Bedenken, was ich gerade so, wo man sagt, berechtigterweise, nee, da ist irgendwas nicht koscher, sondern dass man als Elternteil so denkt, boah, ich finde die einfach nervig. Und leider versteht sich aber mein kleiner Bub richtig gut mit dem Kind.
Ja.
Und dann führt das aber für mich dazu, dass ich plötzlich auf einem Geburtstag, Kindergeburtstag abhängen muss mit so Eltern, mit denen ich gar nichts gemein habe, ich vielleicht sogar hasse. Und die Kinder spielen sich, haben die Zeit ihres Lebens zu Recht, und man will denen das ja auch nicht verbieten. Aber jetzt sitze ich halt da beim Kaffee und muss 2 Stunden mit denen labern. Und die haben gerade wieder schön die AfD gewählt. Und ich sitze hier und habe beim letzten Mal zum ersten Mal nicht die AfD gewählt. Und jetzt haben wir natürlich keine Gesprächsthemen. Und das macht es natürlich für die Eltern so, dass sie dann vielleicht manipulieren wollen und sagen, ey, der Kevin, der hat doch Probleme, sei ehrlich.
Tschüss. Die Kinder spielen in der HJ und du weißt einfach nicht, was du dagegen machen kannst.
Ja.
Ja, also da würde ich dann einfach gucken, das finde ich fast noch schwieriger, wenn die Eltern dann schwierig sind, wenn man sich nicht mit den Eltern versteht, dann finde ich, kannst du jeglichen Kontakt zu den anderen Kindern auch verbieten, weil dann weißt du definitiv, dass es in die falschen Sphären gerät, das Kind, wenn es dann zu den Eltern kommt. Ja, aber man muss ja bei einem Kindergeburtstag nicht dabei sein.
Na doch, das gibt's schon. Das gibt's schon. Aber
Ausreden finden. Muss man einfach gute Ausreden finden.
Ausreden finden. Aber nochmal, um auf den Kern der Frage zurückzugehen, je mehr ich da drauf rumdenke, weil ich eben auch so dachte, ja, vielleicht eine prägende Erfahrung oder so. Nein, sie muss da jetzt nicht auf diesen Jungen zugehen und sagen, ich bin schon. Das kann im Zweifel, was will sie damit bezwecken? Weil sie kann das ja nicht wettmachen. Wenn das wirklich so ist, dass es traumatisierend für ihn war, wird sie die Traumata nicht beheben können. Sie kann vielleicht Erklärungen liefern, dann braucht er nochmal 10 Jahre Therapie, um das irgendwie zu verarbeiten. Aber the damage is done, sozusagen. Und Worst Case ist, dass er tatsächlich damit schon abgeschlossen hat und sie das jetzt wieder hervorholt.
Das stimmt. Also ich finde auch, sie muss gar nichts da. Sie ist da nicht in irgendeiner moralischen Verpflichtung, ihm das jetzt nochmal irgendwie alles zu gestehen. Das meine ich auch gar nicht. Und ich sehe das auch die Gefahr, dass wenn du ihm, vielleicht hat ihm das noch nie jemand gesagt, ey, du bist übrigens so weinerlich immer gewesen oder bist es bis heute und hast irgendwie alle genervt. Und selbst meine Eltern haben schon, ist das aufgefallen, die haben auch schon gesagt, dass du so ein ätzender Typ bist. Vielleicht hat es ihm noch niemand gesagt, du sagst es ihm zum ersten Mal und er hat irgendwie gerade eine Therapie überstanden und dann kommst du ihm mit sowas an und natürlich reißt es da nochmal alles auf und er hinterfragt sich und das führt zu ganz schlimmen Dingen. So, deswegen würde ich das so nicht machen, aber was ich schon meine ist, wenn du eben in dir diesen Drang verspürst, ey, das war doch ein Freund und ich habe den im Stich gelassen, dass du trotzdem nochmal zu ihm hingehst und versuchst nochmal den Kontakt aufleben zu lassen, ohne darauf einzugehen, wieso das damals nicht mehr geklappt hat vielleicht, sondern einfach, ja, ey, ich guck einfach mal, ob wir vielleicht nach wie vor irgendwie gut befreundet werden, wie wir es in der Grundschule waren. Vielleicht ist es einfach ein Freund fürs Leben und dann habt ihr beide was davon, weil ihr dann wieder eine Freundschaft habt. Aber ohne eben darauf einzugehen, wieso das damals deine Eltern verboten haben.
Was ich allerdings cool fände, wenn du ihn triffst, du könntest natürlich auch versuchen, diese vielleicht bei ihm negativen Erinnerungen in was Positives umzuwandeln. Das heißt, wenn du sagst, hey, nochmal wegen damals, ich wollte dir das nochmal in Ruhe erklären, wie kam das eigentlich damals zustande, dass wir so wenig miteinander zu tun hatten plötzlich, und ihm dabei feuchtfröhlich einen runterholst, könntest du es vielleicht schaffen, aufgrund der chemischen Reaktion in seinem Kopf, dass er plötzlich, obwohl du gerade von diesen negativen Erfahrungen erzählst, er aber diese Erregung spürt und dieses Wohlsein spürt, dass du vielleicht seine Erinnerung quasi whitewashen kannst, würde ich mal sagen. Und du das Gefühl hast, ey, yo, bis eben hat mich das richtig belastet, aber jetzt, wo du das nochmal so erzählt hast und mir dabei einen runtergeholt hast, habe ich irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht so schlimm war. Danke.
Du schaffst es auch, jede Maus zur Ratte zu machen, oder? Das ist eine mausige Frage, dann kommst du damit. Mir ist noch ein Gedanke eingefallen, weil wir vorhin davon gesprochen haben, dass einen so emotionale Sachen heute überhaupt gar nicht mehr belasten aus der Grundschulzeit. Es gibt schon noch eine Sache, über die ich zumindest häufig nachdenke. Es ist gar nicht so, dass sie mich belastet, aber es ist eine Sache, über die ich regelmäßig komischerweise nachdenke.
Gestern Nacht.
Ja, unter anderem, ja. Da habe ich Andreas gesagt, ist nochmal mein ganzes Leben an mir vorbeigezogen. Deswegen ging ich davon aus, dass ich sterbe. Aber es war dann
wahrscheinlich doch einfach nur.
Man sagt es ja immer so, dass das Leben an einem vorbeizieht.
Der Mann hatte gerade Geburtstag. Lass mal ein paar Geburtstagsgrüße dafür lassen.
Ja, let it flow, auf jeden Fall. Und da habe ich nochmal dran gedacht an die Grundschulzeit, da hatte ich eine Freundin, also keine Freundin offensichtlich, kleiner Junge, der die nächsten 15 Jahre noch nicht wusste, was eine Freundin sein würde. Aber mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Liebe Grüße gehen raus an die Fassilette. Und das war einfach eine gute Freundin von mir. Ich meine, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt. Und dann hat sie irgendwie über eine Freundin, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Auf jeden Fall kam irgendwie raus, dass sie mich ein bisschen mehr mochte als freundschaftlich. So, natürlich in der Grundschule.
Als Bruder?
Oder? Ja, also sie fand mich irgendwie ganz besonders. Und das hat mich dann irgendwie so beleidigt oder ich fand das so schade, dass ich dann sogar irgendwie sie mal so weggeschubst habe. Das weiß ich, da habe ich sie weggeschubst und sie ist dann so in den Schulranzen geflogen. Keine Ahnung, wie das war. Wie gesagt, nur sehr dunkle Erinnerungen, schemenhaft. Aber das hat mir im Nachhinein so leid getan, dass ich das getan habe. Und ich habe das aber irgendwie auch so im Nachhinein total verstanden. Und wahrscheinlich könnte man da heute auch tiefenpsychologisch irgendwas ableiten von, dass ich das irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wenn mir dann jemand zu nah, also wenn ich irgendwie eine Sache schön finde, aber jemand will in eine andere Richtung damit, dass mir das nicht gefällt. Und das muss ich sagen, das belastet mich heutzutage immer noch, dass ich sie da so behandelt habe, weil das ja wirklich totale Arschlochaktion ist, wenn jemand einfach dann, keine Ahnung, noch mehr, ich weiß nicht mal, ob es um Verliebtsein ging oder so oder irgendwie so, auf jeden Fall war es anders als die Freundschaft, wie es bisher war und das hat mich irgendwie so wütend gemacht und im Nachhinein macht mich das total wütend, dass es mich damals so wütend gemacht hat und dass ich Fassilett durch das Zimmer geschleudert habe, offensichtlich, weil sie mir ihre Liebe gestanden hat. Also macht das mal lieber nicht, Leute.
Okay, gut, aber wenn du das so sagst, das stimmt so, es gibt schon traumatisierende Erlebnisse aus dieser Zeit. Mhm. Ne? Jemandem, das stimmt, ich habe auch mal einem meiner damals besten Freunde, würde ich heute rückwirkend sagen, gestanden, dass ich auf eine Klassenkameradin richtig stehe und habe ihm das erzählt. Und ich weiß nicht, wie rum das war. Entweder habe ich quasi gesagt, okay, ich erzähle dir, auf wen ich stehe, wenn du mir erzählst, auf wen du stehst, oder umgedreht. Aber er hatte mir dann erzählt, er steht auf Mandy. Was, come on, das war mir eh schon klar. Aber ich hatte damals eine eigentliche Bombshell gedroppt, dass ich auf Stephanie stehe. Was, genau, sie war da, hatte eigentlich damals schon einen Freund. So, weißt du, diese Leute, die in der Grundschule schon jemanden haben und sie denken, what the fuck, was macht ihr eigentlich? Also war das ein big thing, dass ich auf jemanden stehe wie sie. Und das war eigentlich die Info, die ich mir erkauft habe von ihm, aber mit einem Blutzoll, muss ich rückwirkend sagen, dass ich das gestanden habe, weil das eine viel hottere News waren als seine eh schon offensichtliche Liebesbekundungen. Und dann hat er das echt, ich weiß nicht warum, wir hatten dann einen Streit offensichtlich und er hat es sofort der gesagt. Und das war mir so unangenehm, weil das ist sie mir so hinterhergelaufen und wollte das natürlich ansprechen. Von mir, wie eine scheißreife Frau, wollte sie das von mir hören. Und ich denke so, kleiner Peach, was soll das? Hab ich damals gesagt, voila, und hab so gedacht, nee, da war Türkisch noch, gab's da noch gar keine Sprache. Und dachte so, oh nein.
Nicht, das glaube ich.
Exakt. Und ich dachte so, oh nein, ich will jetzt nicht, dass sie mit mir spricht. Das war mir so unangenehm, weil offensichtlich sie ja auch jemanden hatte schon, einen Typen. Also war nowhere to go. Es war nicht nur diese, okay, wir sind in der Grundschule, was ist das überhaupt, Liebe? Sondern ja, okay, du hast ja das eine Mädel ausgesucht, das schon einen Freund hat in der zweiten Klasse. Das war so unangenehm, das hat mich wirklich lange verfolgt, das stimmt.
Kam es zur Konfrontation dann? Hast du es ihr sagen müssen?
Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so dieser Verrat, der ist hängen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich mich dann versucht rauszureden und gesagt, nee, ist nicht so. Aber dieser Verrat ist...
Und was macht der Typ heute, weißt du das?
Ist Versicherungsvertreter.
Natürlich.
No joke!
Wirklich?
Ja. Oh. Und sein Plakat hängt in der Stadt bei mir, in der Heimatstadt. Mhm. Also an der Bushalte. Chill.
Hast du aufgespuckt?
Ich war eine Volksstimme, meine Güte. nee. und dachte dann aber so richtig
erbärmlicher Typ bin ich auch. Mein Plakat hängt in der Stadt und dann kommt raus, es ist in der scheiß Regionalzeitung an der Bushaltestelle. Ey, peinlicher Typ. Deine fucking Todesanzeige ist die einzige Anzeige, die groß in der Stadt hängen wird.
Also ich weiß auch, ey, ich war dann bei meinen Großeltern, die haben mich dann auch dazu befragt, weil die das gemerkt haben. Es war mir so unangenehm, das dann zu sagen.
Na, das kleine Ja, war so verliebt.
Ja, lalalala. Und
das ist verliebt.
Ach ja. Ne? Verlieb dich nicht, die Wessis nehmen dir eh alles weg. Auch deine Liebe. Und das war so unangenehm. Das hat mich sehr, sehr lange begleitet. Und ich weiß, einmal, das war dann Jahre später, da waren wir dann im Biologieraum, wahrscheinlich 6., 7. Klasse oder so. Ich weiß gar nicht, warum sie da war. Ich glaube, weil ihr Cousin irgendwie, na, der war nicht in meiner Klasse, eine Parallelklasse, aber warum sollte
sie da sein? Ist nicht so wichtig.
Dann kam sie halt, hat geraucht und hatte so eine Lederjacke an und cool. War halt richtig cool. Und ich dachte so, fuck,
shit. Scheiße. Was macht die heute?
Ach, was wird die machen? Wahrscheinlich ist sie in einem Heim. Inzwischen. Ob sie dort arbeitet
immer
oder
eingewiesen. Immer noch als Waisenkind mit 34.
Naja. Aber heute würde ich halt denken, ja, look at me. Ich habe
ein... Du hast ein Rap-Album rausgebracht.
Ich habe einen okay laufenden Podcast. Was habt ihr?
Ja, du hast mit Kurt Savasch ein Foto machen
stimmt.
Können.
Stimmt! Kurt Savasch, Christian Rach.
Die essen ja aus der Hand. Kurt Savasch und Christian Rach würden alles für dich tun.
Das stimmt wirklich. Ach ja, also von daher, Fazit, melde dich nicht bei ihm. Let it go. Lass es Wasser unter der Brücke sein.
Oder? Ich habe noch einen Kommentar auf Instagram bekommen, den ich gerne mal vorlesen wollen würde.
Hau raus.
Und zwar war das unter meinem Foto auf Instagram, meinem Hochzeitsfoto, wo ich gepostet hatte. Und da kam jetzt noch eine Nachricht. Und zwar hat eine Frau offensichtlich geschrieben, zufällig auf deinem Profil gelandet und ich wünsche euch von Herzen viel Glück, euch dreien. Lustig, da ich von den ganzen RBTV-Videos in den letzten Jahren und sogar meinem Besuch in der Heinrichstraße 2016 irgendwie immer dachte, dass Frauen gar nicht dein Typ sind. Nicht,
was?
Nicht böse gemeint, schreibt sie darüber.
Och, wieso schreibt man sowas?
Auch schon so nicht böse gemeint. Ja, das ist jetzt auch nicht das Böseste, was man einem vorwerfen
kann. Da hat jemand eine Frau gesehen, der ist verheiratet. Das heißt, für sich hat sie doch den Schluss, der steht auf Frauen. Mhm. Nächstes Profil aufrufen. Tschüss. Tschüss. Nein, diese Person hat gedacht, sie muss dir nochmal, und das ist es, sie schreibt nicht böse gemeint, sie schreibt, ich dachte, aber de facto hatte sie Zeit, darüber nachzudenken, das zu prozessieren, und meinte trotzdem noch, sie muss dir unter die Nase reiben, dass sie dachte, dass du schwul bist. Mm. Ey, wenn ich das höre, da will ich dir am liebsten einen blasen. Was ja, ist das denn?
Also ich habe das gar nicht so vorgelesen im Sinne von, jetzt wird man sauer. Natürlich, das ist ja einfach...
Doch.
Nein, es ist ja wirklich kein schlimmer Vorwurf, wenn er so...
Doch.
Nein, es ist halt nur so. Ich bin ganz bei dir, wenn ich sage, es ist so random und so weird, es dann jemanden auch zu schreiben. Aber es ist ja einfach nur lustig gemeint. Aber ich fand das so lustig, weil natürlich schon viele Leute auch da... Habe ich schon häufiger gehört, dass Leute dachten, ich sei homosexuell.
Ach...
Darauf hoffst du ja bis heute, das weiß ich, Andreas, aber...
Meine Mutter hofft darauf, dass ich schwul bin, aber den Spaß gönne ich ihr nicht. Du kriegst 5 Enkel. Yeah. Oh nein, ich wollte gar nichts haben.
Sie wollte einfach, dass dieser Familienname irgendwann ausrottet.
Ja, das, oh nein, mein größter Wunsch wäre, dass
ja, der Name ausstirbt.
Oh, nee, von daher, ach, oh, yeah. Nee, das nervt mich an so Leuten.
Liebe Grüße ehrlich. Jedenfalls, gehen raus.
Nee, geh nicht raus. Hör auf, du kleiner Peach. Harmonischer Typ, ey. Ach, meine Güte. Mit sowas.
Na komm, also ich krieg wirklich schlimmeren, ich krieg wirklich bitterböse Nachrichten teilweise. Ich muss mich wirklich mit dem allerletzten Scheiß auseinandersetzen. Da ist das nur einfach ein netter Nachmittagstalk gewesen. Das war doch nicht schlimm.
Kriegst du viele schlimme Nachrichten jetzt mal? Real Talk?
Nee, ich habe in meinem Leben schon richtig viele sehr schlimme Nachrichten bekommen, ja. Auf jeden Fall. Wenn du anfängst, dich als öffentliche Person über politische Themen zu äußern, ja, dann hast du einfach die Büchse der Pandora geöffnet und die Hölle ist offen. Und wenn du generell Haltung zeigst und vielleicht auch aneckst und nicht immer so den Mittelweg gehst, sondern auch mal irgendwie so Dinge sagst, wo du weißt, da machst du dir Feinde. Bei mir ist es auch oft so, dass ich mir so Feinde, also dass ich versuche, Themen so zu behandeln, dass ich zum Schluss auf gar keine Seite einzuordnen bin. Gar keiner Seite irgendwie zuzuordnen bin.
Weil du versuchst, für beide Seiten zu denken, warum denken die so?
Ja, zum Beispiel meine Moin Moins irgendwie auf dem Sender, wo ich über so Veganismus gesprochen habe, da lautet der Titel ja schon, Fleischesser redet über Veganismus, irgendwie sowas. Sprich, ich gebe auf der einen Seite zu, ich esse Fleisch und auf der anderen Seite im Video spreche ich darüber, welche positiven Auswirkungen Veganismus hat. Sprich, ich ecke einmal bei den Leuten an, die sich bevormundet fühlen, wenn man sagt, Veganismus ist gut, so die Fleischesser. Und auf der anderen Seite mache ich mir natürlich auch keine Freunde bei Veganern, die halt sagen, ja, du frisst halt trotzdem noch Fleisch und erzählst mir hier irgendwas. Das heißt, da habe ich zum Beispiel von beiden Seiten einfach Shit bekommen, weil ich, und das mache ich habe ich bei vielen Sachen so gemacht, auch bei anderen Themen. Und das ist einfach so meine Grundeinstellung, weil ich immer finde, es gibt halt einfach nicht schwarz oder weiß, es gibt nicht irgendwie, nur man muss nicht immer irgendeine Schublade irgendwie reingesteckt werden und passen und irgendwie eine Haltung präsentieren, wo du genau jemanden einordnen kannst, okay, das ist jetzt der Veganer oder das ist jetzt der Fleischesser, sondern, und ich glaube, das ist halt, repräsentiert viel mehr die Mitte der Gesellschaft oder das Gros der Gesellschaft zu sagen, naja, die allermeisten sind eben nicht radikal Fleischesser oder radikal Veganer, sondern die essen vielleicht Fleisch, aber trotzdem überlegen sie sich hier und da mal irgendwie, wie kann man denn Fleisch reduzieren oder wie kann man was Gutes tun. Und genauso ist es bei anderen Themen auch. Oder auch, als ich über Rassismus gesprochen habe, dass ich dann eben auch gesagt habe, ja, ich auch bei mir selbst und so erkenne ich natürlich Rassismen und wir alle sollten uns eingestehen, dass wir hier und da auch rassistisch denken oder rassistisch auch zum Beispiel in der Vergangenheit häufig rassistisch waren, weil man Dinge gesagt oder getan hat, die damals noch nicht so diskutiert wurden als rassistisch.
Leute, die gerade die alten Folgen gehört haben, sagen, ja, weiß ich, Jungs. Ja.
So, und das ist natürlich genauso ein Thema, wo dann auch Leute, die halt so mega auf der linken Antifa-Bubble irgendwie so sind, die sagen auch, ja, wie kannst du sowas sagen? Aha, da hast du also wirklich mal rassistischen Gedanken gehabt, du Rassist. Und auf der anderen Seite eben die Leute, die sich auf den Schlips getreten fühlen, weil ich sage, ja, es kann halt durchaus alltagsrassistisch sein, wenn du jemanden in einer schwarzen Person irgendwie in die Haare fasst so, und sagst, das sind ja tolle, exotische Haare.
Ja, und ich finde, das, was du machst, das ist der mutige Weg. Das ist der Weg zur wahren Erkenntnis. Und das tut sowohl den Leuten links außen als auch rechts außen weh, dass keine der beiden Seiten komplett richtig ist, sondern die Wahrheit liegt immer in der Mitte, in diesem simplen Spruch, und ist irgendwie auch immer, der Weg zur Erkenntnis führt immer durch die Mitte und immer durch das Abwägen beider Positionen und auch das empathische Reinversetzen in die jeweils andere Seite. Gut, bei so Sachen wie Rassismus ist es natürlich nochmal anders, aber generell so in so Meinungsverschiedenheiten.
Ja, ja.
Immer zu gucken, warum denken die anderen so, wo kommen die her? Und dann eben in der Mitte zu einem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, das ist eben das, was realistisch ist oder das, was der Kompromiss ist oder wie auch immer, zwischen den zwei Extremen. Und deswegen gehst du da den mutigen Weg und bist dann natürlich dann, kriegst quasi die schlechten Seiten von beiden Fraktionen ab. Absolut. Ich denke manchmal, also ich positioniere mich ja super selten, genau aus dem Grund, weil ich mich das, also ich habe da keinen Bock drauf, ich traue mir das auch nicht zu und finde das auch schwierig, was du oft machst. Nicht schwierig im Sinne von inhaltlich schwierig, sondern
Kritik würde ich nicht.
Ja, wir hatten das häufiger, diese Diskussion und auch, ich finde das mutig, dass du das immer machst und dich positionierst. Und auch positionierst, indem du zeigst, ich bin nicht allwissend, sondern positionierst auch oft, transparent machst die Positionssuche quasi und sagen, wo bin ich eigentlich? Versus, ja, also jetzt gab es ja gerade, als wir das aufnehmen, jetzt wieder diesen, naja, diesen Skandal ist übertrieben, aber diese Sache mit Fridays for Future lädt jemanden aus wegen Rasta, wegen Dreadlocks und so weiter. Wo man natürlich auch sagt, ja, das ist halt genau das Problem, wenn halt so ideologische Strukturen halt so komplett andere Sachen ausblenden, komplett Gegenpositionen ausblenden und gar nicht mehr offen sind, auch ihre eigene Position immer wieder zu hinterfragen und zu aktualisieren und nochmal irgendwie selber so ins Streitfeld zu stellen. Das ist eigentlich die wahre Kunst, dass man nie sagt, ich bin so oder ich bin so, sondern immer guckt, okay, wie ist die Situation jetzt? Wie war sie vor 2 Jahren? Und da kann meine Meinung sich auch ändern, weil neue Erkenntnisse dazu gekommen sind und weil Positionen sich geändert haben oder kluge Leute kluge Argumente gebracht haben, die mich doch zum Umdenken gebracht haben. Und so sollte es doch eigentlich auch sein. Und das sollte eigentlich Common Sense sein, dass man nicht sagt, ich bin links oder ich bin rechts sowieso nicht. Sondern dass man immer sagt, wie sind eigentlich gerade, was ist der Status quo? Welt verändert sich ja auch. Was vor 5 Jahren der Status quo war, ist heute nicht mehr der Status quo. Mhm. Natürlich muss man dann immer seine Position neu challengen und das gehört dazu. Und das ist leider immer unbequem, weil es bequem ist zu sagen, so denke ich schon immer, so war ich schon immer. Und das geht für links genauso. Nein, so muss das jetzt sein und das ist absolut. Sondern sich immer wieder zu challengen und zu hinterfragen, ist eigentlich die wahre Kunst. Und das ist auch unangenehm, weil man sich vielleicht auch selber eingestehen muss, fuck. Shit, das, was ich eigentlich jetzt über Jahre vielleicht selber gepreacht habe oder vertreten habe, ist eigentlich gar nicht so unangreifbar und es gibt durchaus gute Gegenargumente oder andere Positionen.
Das ist absolut so. Es ist natürlich auch nicht so leicht zu verkaufen, wenn du eben so diesen Mittelweg gehst, weil es einfach allein schon marketingtechnisch einfacher ist. Du vertrittst eben eine radikalere Position, weil dann jeder dich eben in diese eine Schublade stecken kann und dann folgt er dir irgendwie auf Twitter und liked deine Sachen. Ist einfacher, als wenn er dir folgt und er findet so jede zweite Aussage mal passend, dann wieder mal nicht. Auch da, das trifft mir jetzt really. In meine Bubble, das wieder nicht. Und so,
ich warte auf den nächsten Tweet.
Man vielleicht. Macht sich dadurch einfach ein sehr schwierig. Und ja, deswegen habe ich auch schon viel Shit kassiert. Und ich muss aber auch sagen, dass ich eigentlich gar nicht der Typ dafür bin, der damit so super gut klarkommt, weil ich kenne auch Leute, die sind noch viel präsenter in solchen Themen. Ich habe das ja eigentlich wirklich sehr pointiert ab und zu mal, ausgewählte Themen, die ich dann hier und da mal, wo ich mich da mal geäußert habe und dann wieder 2 Jahre lang Hasskommentare zu dem Video bekomme. Aber es ist gar nicht so, dass ich wöchentlich irgendwie mich äußere zu solchen Themen. Es reicht aber aus, wenn man sich einmal im Quartal äußert, dann kriegst du noch genug Kommentare im Rest des Jahres. Aber es gibt auch so Leute wie zum Beispiel Raik Anders. Raik ist ja auch einer, der sich sehr politisch zu politischen Themen äußert und so weiter.
Ja.
Und ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit ihm, dass ihm diese Hasskommentare auch nun wirklich nicht so zusetzen. Ganz im Gegenteil, ist es sogar eher so, dass er dann auch zu Recht sagt, ja, wenn ich viel Hass bekomme, dann weiß ich ja, dass ich irgendwo eine Wunde, ist jetzt kein Zitat von ihm, aber das ist jetzt, was ich da so ein bisschen reininterpretiere, dass ich eine Wunde gefasst habe und da irgendwie einen wunden Punkt getroffen habe. Und gerade wenn man dann irgendwie so rechte Spinner hat, die einen dann fertig machen, dann weißt du ja auch, dass du eigentlich das Richtige gemacht hast, weil das ist ja auch eine Gruppe, die du kritisierst und zu Recht kritisierst. So. Und damit kommen eben viele Leute, jetzt nicht nur reich, sondern viele Leute auch klar. Und die sagen, ja, ich finde es gut, wenn ich da so Gegenwind bekomme. Und mir macht es überhaupt nichts aus, wenn die mir dann irgendwie so Drohungen machen. Aber da muss ich sagen, bin ich dann doch auch eher so wie dieser Freund aus der Grundschule, der weinerliche Typ. Nee, aber der durchaus sensiblere Typ, der sich dann doch auch viel zu viele Gedanken darüber macht, wenn er eben nicht ja nur Liebe abbekommt für ein Video, wo ich doch eigentlich denke, ach Mensch, ich versuche doch wirklich beide Seiten irgendwie hier jetzt anzureißen, also müsst ihr mich doch eigentlich, klar, nicht alle lieben, aber alle verstehen und ich dürfte eigentlich bei niemandem so richtig anecken, aber dann werden eben teilweise auch einfach Zitate gesondert betrachtet und rausgeschnitten und dann klingt es eben doch wieder radikaler. Mhm. Also gerade bei dem Thema Veganismus und so ist es ja schon so, dass ich innerhalb dieses Videos auch mal so Sachen gesagt habe, wie irgendwie, keine Ahnung, deswegen ist es sinnvoll, vegan zu leben. Und wenn du jetzt nur diese eine Aussage zum Beispiel hörst, dann klingt das natürlich so, ja, das ist irgendwie ein Veganer, der jetzt uns umerziehen will. Diesen ganzen Rahmen des Videos, dass ich gesagt habe, ich bin selbst Fleischesser und esse hier und da mal auch gerne Fleisch. Und so, das wird dann halt da nicht mehr gesehen und dadurch wird es wieder so ganz radikalisiert. Also so sehr ich mich auch bemühe, irgendwie quasi nicht radikal zu sein, sondern eben hier und irgendwie alle Positionen zu beleuchten und auch Fehler einzugestehen, so wenig kommt es letztendlich dann bei den Kritikern an, weil die sich dann eben doch nur das rausziehen, was sie kritikwürdig finden.
Ja, es ist immer so platt, aber unsere Gesellschaft ist einfach nicht gemacht für Diskussionen und das Erörtern von so Sachen, sondern die Leute wollen einfach konfrontiert werden mit One-Linern am Ende des Tages und die müssen aber trotzdem alle umfassend richtig sein. Was weird ist, weil dann immer Leute sagen, nein, das hast du aber nicht bedacht und das stimmt nicht. Mhm. Aber wenn man dann wirklich mal versucht, das zu erörtern und Pros und Kontras abzuwägen und vielleicht auch in Formaten oder gerade, ne, das sind ja Sendungen, die du beschreibst, wo man 45 Minuten live ist, Impro, wo man natürlich nicht ein Statement verliest wie der Bundespräsident,
ja,
sondern vielleicht ja auch mal sich auf so eine argumentative Reise begibt und Sachen abwägt und zu einer Position findet oder die vielleicht auch mal wieder widerruft und dann einen neuen Gedanken fasst. Das ist natürlich nicht so sexy, weil nicht so abzubilden. Und was ist so der Küchenzuruf aus diesem Video? Und da mache ich es mir natürlich einfach, indem ich mich nicht positioniere. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist der klar einfachere Weg, weil man schafft weniger Fläche, sich angreifbar zu machen. Ist dann aber auch, und finde ich, das ist vielleicht der Gegenpunkt, oder ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest, weil auf der anderen Seite, dadurch, dass ich mich zum Beispiel nie positioniere oder selten Meinungen kundtue, können auch weniger Leute relaten. Weil wenn du dann mal Leute triffst, die sagen, ich sehe das genauso wie Lars, und das hast du ja auch, dass Leute sagen, ey, ja, du sprichst mir aus der Seele, ja, oder
schön, dass du es mal sagst
auch. Exakt, ne? Schön, dass du es sagst, oder dass du es eben gerade so differenziert auch mal sagst und so weiter in dieser Welt von Verknappung und so weiter, können sich Leute dann viel mehr mit dir identifizieren und sagen, ja stimmt, der hat schon richtig kluge Sachen auch gesagt. Das entfällt bei mir natürlich komplett. Da muss ich hoffen, dass mein nächstes schlecht geschmiertes Brot wieder zündet. Das ist dann mein Weg. Aber grundsätzlich in unserer Gesellschaft, und das merkt ihr alle, die vielleicht eher passiv auf Twitter und Instagram unterwegs seid und euch da Meinungsthreads durchlest, ist es nicht die Zeit für ausufernde Diskussionen und vorsichtiges Abwägen, sondern eigentlich geht es leider doch um knallharte Parolen. Selbst wenn die ausgehöhlt werden mit Argumenten, ist es gefühlt trotzdem griffiger als jemand, der wirklich versucht, sich einer Sache zu widmen und die zu erörtern.
Das stimmt auch. Ich glaube, man, was ich schon auch häufiger gedacht habe, ist, dass ich mich auch über genau das aufgeregt habe, dass immer so radikale Positionen natürlich nur vertreten werden und wenig so diese Einigung und so irgendwie so eine Zusammenfassung des Diskurs dann irgendwann geschaffen wird, dass man sagt, okay, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Ne, das ist schon auch selten. Aber ich glaube, ein demokratischer Diskurs besteht ja immer aus extremen Positionen und zum Schluss muss man dann da irgendwie eine gemeinsame Level irgendwie erörtern und finden. Mhm. Und ich finde, dass das bei Twitter, so sehr es mich aufregt, auch schon funktioniert. Also du hast da natürlich die Leute, die sehr radikale Aussagen treffen. Zum Beispiel jetzt bei dem Thema mit den Dreadlocks. Da hast du einfach innerhalb kürzester Zeit so viele krasse Positionen gehabt, wo keiner oder die wenigsten haben irgendwie versucht, alle Positionen irgendwie zu vereinen in einem Reason, also in so einem vernünftigen irgendwie Schluss, der daraus gezogen wurde, sondern du hast eben diese Einzelmeinungen. Aber ich glaube, das führt letztendlich zumindest bei mir selbst dann schon auch zu so einem Mittelweg.
Zu so einer Meinungsbildung bei dir selber.
Also ne? Ganz viele radikale Positionen, die ich dann auch anfangs für zu radikal und auch nach wie vor irgendwie für zu radikal erachte, haben ja trotzdem in einem so einen gewissen Gedankenprozess ausgelöst, was ja die Sache auch dann wieder ganz spannend machen kann, weil man zu diesem Gedanken wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre, hätte es nicht diese radikale Position gegeben. Insofern ist es eigentlich eher die Frage, was macht die Gesellschaft letztendlich aus all diesen kleinen extremen Meinungen? Führt es dazu, dass alle irgendwie sich nur noch zerstreiten? Dann ist natürlich ist es schlecht und es führt in die falsche Richtung. Und da hat man natürlich oft den Eindruck, dass es auf Social Media so ist. Aber ich habe so ein bisschen noch die Hoffnung, dass all diese radikalen Einzelpositionen dann letztendlich trotzdem zu einem ganz sinnvollen, vernünftigen Schluss führen. Zumindest dann in einem Gros der Diskussion.
Finde ich spannend, super spannend, was du sagst. Weil, ja, ich würde auch sagen, für mich funktioniert das auch, dass man so Threads durchliest und oft tut das ja auch ein Stück weit gut, so radikale Gegenpositionen von sich selber zu lesen. Weil entweder, wie du sagst, führt es zu einem neuen Impuls, dass man sagt, okay, hat der Mensch da doch einen Punkt oder so? Das muss ich vielleicht nochmal nachrecherchieren. Oder was sagen die Leute darauf? Relativieren die was? Oder umgedreht, es ist halt so Quatsch, dass man sagt, okay, jetzt bestätige meine eigene Position. Aber gefühlt finde ich das Verhältnis interessant, weil man guckt dann selber auf so einen Thread mit extremer Position 1, 400 Likes, extremer Gegenposition 1 mit 400 Likes, die Position, also sagen wir mal vielleicht so 2000 Leute, die da in diesem konstruierten, fiktiven Argument involviert sind und schon ihre Position bekundet haben durch Likes und man selber ist eine Person, die zu Recht das nutzt und irgendwie aus diesem Thread sich selber nochmal so eine differenziertere Meinung bildet, funktioniert das in der Hochrechnung? Also sind das wirklich genug Leute, die anhand dessen so dieses, das, was man den Medien ja immer so zuschreibt, so eine Meinungsbildungsfunktion zu liefern, indem sie halt ganz viele verschiedene Perspektiven aufzeichnen, damit man als Zuschauer sagt, aha, der Typ sagt bei Lanz das, der sagt das und mein eigener Gedanke ist, offensichtlich scheint es ja so zu sein. Ob so Social Media Threads eine ähnliche Funktion erfüllen können, würde ich spannend finden, das mal einmal erörtert zu sein. Das ist was Schönes für euch, liebe Studenten, für so eine Bachelorarbeit.
Das stimmt, ja. Wahrscheinlich ist es nicht so rosig, wie ich mir das ausmale, weil Social Media schon die extremen Positionen zeigt und man ja auch sieht, dass so die Flügel stärker werden, die extremen Positionen auch in der Gesellschaft irgendwie mehr Raum einnehmen und deswegen ist es wahrscheinlich nicht so, wie ich mir das wünsche, dass all diese Flanken, diese starken Meinungen irgendwie dann letztendlich doch wieder zu einer vernünftigen Raison führen, aber bleibt auf jeden Fall spannend, das zu beobachten und es hilft einem ein bisschen so, das nicht ganz zynisch zu betrachten, die ganze Welt, so mit diesen ganzen furchtbaren Kommentaren.
Absolut, ist auch ein super langes Thema. Ich habe zum Beispiel Twitter ja gelöscht jetzt in dieser Ukraine Sache, weil ich keinen Bock hatte auf diese.
Aber nicht dein Account, sondern
genau, die App quasi, weil ich einfach keinen Bock hatte auf dieses, gerade in den ersten Tagen nach Kriegsanbruch, diese, ich will die Deutungshoheit für diesen Konflikt haben irgendwie. Mhm. Und ich habe jetzt den, das ist 10 Jahre schiefgelaufen in der Russland-Politik, Twitter-User mit 12 Followern und studiert eigentlich Informatik so, aber hier ist mein Masterplan. Und umgedreht natürlich auch, dass ich dachte, oh nee, ich habe keinen Bock auf diese Klugscheißerei im World Wide Web. Und mich das wirklich ich gemerkt habe, dass mich das belastet, weil man ja trotzdem in diesem Mechanismen drin ist, Twitter zu checken morgens. Merke ich ja mir auch morgens. Erstes Instagram gefühlt, Twitter checken, Nachrichten checken und was man halt so als Apps checkt. Und da habe ich da echt gemerkt, oh, es belastet mich, es macht mich wütend. Ich will aber auch nichts dazu schreiben, weil dann begebe ich mich so in dieses Kreuzfeuer. Will man auch nicht, weil dann kommst du gar nicht mehr zur Ruhe, dann schreibst du was, dann checkst du, mögen das Leute, was reagiert, ne? Kennt man ja auch, dass ich dachte, oh, ich muss mal wegkommen von diesen ungefilterten Meinungen, diesen unverifizierten, jeder Dorftrottel kann jetzt mal was schreiben und es steht dann einfach in einem Raum, es steht in einem öffentlichen Raum drin und Leute beziehen dazu Positionen, ordnen das vielleicht ein, feiern es, sehen es kritisch, aber es ist trotzdem eine Meinung, die eigentlich weggradiert gehört und trotzdem ist sie da, auf irgendeine Art. Also das ist so nicht so eine Mindestanforderung, gibt für so Posts, weißt du, gerade in solchen komplexen Krisen, dass sich Leute diese Chuzpe haben zu sagen, ich habe jetzt sofort die einfache Lösung oder so. Das hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann
Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich auch bei Twitter häufiger, das ist bei mir immer so ein Kreislauf bei Twitter oder so wellenförmig kommt es. Ich habe Twitter auch irgendwann erstmal gelöscht. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber ich finde es schon interessant. Dann habe ich es auch wieder runtergeholt und dann habe ich die App nochmal geladen. Und dann habe ich aber Twitter auf Seite 2 bei meinem Homebildschirm gemacht. Und das führt schon wirklich zumindest dazu, dass man nicht mehr, man macht ja häufig diese völlig antrainierte Bewegung am Handy und klickt auf seine klassischen Apps. Und wenn du das ganz ohne drüber nachzudenken machst, dann denkst du nicht dran, dass du auf Seite 2 ja noch Twitter hast. Also das hat auf jeden Fall schon mal zu so einer 30-prozentigen Reduktion bei mir geführt, der Twitter-Nutzung. Und jetzt habe ich in letzter Zeit häufiger wieder gedacht, holy shit, wie spannend Twitter ist und wie interessant. Und du findest da teilweise bessere Informationen oder zumindest auch so tief gegen diese Threads da. Das ist gerade so Ukraine und zum Ukraine-Konflikt, wenn da hier der ein oder andere Journalist, die Journalistin, gucke ich ja schon auf dem Profil, ob das eben nicht nur irgendwie ein Typ ist, der Informatik studiert, sondern dann halt doch irgendwie die Journalistin, die sich da jahrelang mit beschäftigt und dann schildert sie irgendwie in mehreren Tweets eben, wie die Situation XY aussieht und so. Das finde ich dann auch wieder total spannend. Aber exakt wie dir geht es mir dann auch wieder so, gerade in letzter Zeit hat mich das dann doch wieder so stark belastet, dass ich wieder kurz davor war, Twitter vielleicht sogar auf Seite 3 an meinem Homebildschirm irgendwie zu verbannen, weil mich das auch so belastet einfach. Twitter kann so schön und so krass und so informativ sein, aber auch so wahnsinnig belastend und gerade wenn es so in Meinungen geht und dann, es führt ja auch immer zu Streit. Es gibt keinen politischen Thread ohne Streit und ohne Beleidigung und so, also fast keinen. Und das belastet einen natürlich auch wahnsinnig. Ja.
Du hast natürlich recht. Also es gibt, also Twitter an sich als Plattform ist super, weil, wie du halt sagst, gerade in so Situationen wie Ukraine, also direkter kann man halt an die Infos nicht kommen. Das können auch Medien nicht abbilden, finde ich. Das können die gar nicht mehr leisten, so direkt ein unverzerrtes Bild zu liefern. Und es ist dann doch verzerrt auf eine Art, weil es eben eine super subjektive Perspektive ist, ne, wo ich auch immer denke, können Leute ohne Medien oder, naja, medienwissenschaftlicher Hintergrund klingt auch wieder so hochtrabend, aber können die das überhaupt so abstrahieren wie wir, wenn die so Einzelmeinungen lesen, können die das überhaupt übertragen auf so ein, okay, das ist jetzt eine persönliche Erfahrung, aber so, ne?
Naja. Das sind ja nur Medienleute auf Twitter eigentlich.
Stimmt, das dann auch wieder, ja, irgendwie auch. Nein, genau. Aber nicht, generell aber. Hast du halt natürlich Zugang zu auch so super krass persönlich gefärbten, aber auch vielleicht wertvollen Erfahrungen oder Tweets. Aber die Auswahl ist halt auch mühselig. Ne? Ich will halt nicht von irgendwelchen Kack-Meinungsleuten, deutsche Meinungsinfluencer, dann ihre Meinung zur Ukraine lesen. Sorry, ist mir scheißegal, ob ihr eine 500.000 Follower habt. Mich interessiert es nicht. So, das ist halt dieser Bullshit, den man aber trotzdem reingespült kriegt. Vielleicht sogar von Leuten, denen man folgt, weil die das retweeten. Man denkt so, Alter, mich interessiert diesen. Ich will halt erstmal diesen Weg finden zu diesen Infos, die ich haben will. Und das ist bei Twitter geht halt leider nur über so Deutschlands Influencer-Karteileichen, die dann alles nochmal retweeten und so einen halbjournalistischen Background haben, wo man auch so denkt, ja, aber das, dein journalistischer Background ist halt auch nur, dass du Satire machst oder so. Das reicht mir dann an der Stelle nicht. Sondern
gehst
dann,
du dem Jan Böhmermann?
Nee, gar nicht. Nee, will ich explizit nicht, weil ich den gar nicht in meiner Bubble drin habe.
Ja.
Aber es gibt halt so ähnliche Archetypen, die vielleicht aber sich noch weniger beruflich damit beschäftigen als ein Böhmermann. Der hat ja zumindest eine berufliche Komponente, die das durchaus in der Zwischen ist er ja auch jemand, der halt seine Meinung äußert und man erwartet das. Aber es gibt halt Leute, die noch eine deutliche Kategorie drunter sind und die eigentlich ein deutliches Nischending haben, wo man sagt, dafür stehen die, äußere dich gerne dazu, wir wissen's, aber du bist jetzt nicht nur, weil du dich in dieser Nische auskennst, plötzlich die Stimme des Volkes.
Schade. Florentin, oder?
Ach komm, der macht seine 2 Tweets im Jahr. Einen davon löscht er, weil er nicht funktioniert. Und ich liebe ihn trotzdem natürlich. Nee, ja, aber das ist halt so das, was das kriegst du trotzdem reingespült. Ja. Und das nervt so. Und ich will eigentlich zu den richtigen Infos. Aber da ist Twitter dann auch irgendwie nicht so richtig zugänglich. Weil du bist eigentlich auch darauf angewiesen, dass du es retweetet kriegst in deine Timeline. Mhm. Weil sonst findest du nicht Journalist XY, der gerade aus der Ukraine berichtet und dir den heißen Scoop gibt oder das Video, weil das kriegst du nur retweetet von Leuten, denen du folgen musst. Deswegen ist es super schwer, die Leute auszuwählen, denen man folgt.
Ja, also was Jan Böhmermann twittert, weiß ich nicht, weil er mich ja geblockt hat vor einigen Jahren. Ein großes Missverständnis bin ich nach Verständnis bin ich nach wie vor der Meinung. Aber gut, das kann ich nicht.
Eigentlich, wie du mich jetzt auch reinluren wolltest in die Nummer.
Nein, ich glaube, dass ein Problem ist, dass wir seit dem 20. Jahrzehnt, also seit den 20er Jahren dieses 21. Jahrhunderts, dass wir einfach so krasse Weltgeschichte, also so Geschehnisse haben, die einfach so einfach geschichtsträchtig sind, wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg, die so tief in all unsere Leben eindringen, diese beiden Themen sind so omnipräsent in den Nachrichten, im Journalismus, dass du gar nicht ausweichen kannst und dass du gar nicht darum rumkommst oder mehr fast nicht drum rumkommst, dir eine Meinung dazu zu bilden. Und deswegen glaube ich, und auf der anderen Seite hast du auch Angst und so. Bei Corona hattest du Angst, was passiert hier eigentlich, sterben wir jetzt alle, genauso wie beim Krieg, so bricht jetzt Weltkrieg aus. Und ich glaube, das sind alles ein guter Nährboden dafür, dass jeder irgendwie was auf Twitter auch schreiben will. Weil du hast einfach das Bedürfnis, dich dazu zu äußern. Du sprichst mit Freunden und Freundinnen darüber und dann ist natürlich die Hürde auch nicht besonders groß, das irgendwie auch auf Twitter oder sowas zu schreiben. Und deswegen schreiben eben auch Leute etwas zu den Krisen, eben Corona oder Ukraine, die eigentlich dazu gar nichts sagen können, weil sie keine Expertise haben. Wo ich dann eben sage, ja, ich verstehe es teilweise, weil man eben selbst einfach so einen Gesprächsbedarf mehr oder weniger hat, weil das einen so belastet. Also ich glaube, dass gerade Twitter in den letzten 5 Jahren oder so auch nochmal was ganz anderes ist, weil es eben diese geschichtsträchtigen Ereignisse gab. Und das ich habe nun dann auf der anderen Seite musst du auch sagen, ja klar, wenn du irgendwie ein bekannterer Typ bist, dann hast du auch irgendwie die Leute, die sagen, sag mal, hier ist in der Ukraine ist Krieg und so, da wird eine Bevölkerung abgeschlachtet und du äußerst dich nicht dazu. Das hast du ja dann auch. Das heißt, du das hast mehr nicht. Oder weniger. Ja, aber du kriegst es auf jeden Fall. Hier oder da kann es natürlich vorkommen, dass du sowas kriegst. Und dann führt es natürlich dazu, dass du auch irgendwie denkst, ja scheiße, ich habe jetzt irgendwie mehr als, keine Ahnung, 100.000 Follower. Ja. Eigentlich muss ich was dazu sagen. Also ich bin zwar irgendwie hier seit, irgendwie keine Ahnung, Let's Player, aber eigentlich muss ich schon was dazu sagen, weil ich habe ja irgendwie die Reichweite und sonst wird mir vorgeworfen, dass ich diese Reichweite nicht sinnvoll nutze. Das kommt natürlich auch dazu und das führt auch dazu, dass manche Leute eben was schreiben, obwohl sie eigentlich lieber die Schnauze halten sollten.
Das erinnert mich natürlich an Anthony Jeselnik, den ich neulich erstmal wieder Flo Harten, unserem geschätzten Freund Flo Harten, empfohlen habe, der sich scheckig gelacht hat, weil ich neulich mal wieder in Anthony Jeselnik Specials reingeguckt habe und so einen Abend hatte, wo ich krank war und dann sein ganzes Portfolio durchgeguckt habe, der dann ja auch so sinngemäß, da ging es eher um Tragödien, Tragödien, wie man da auf Twitter mit umgeht und so sinngemäß, ich paraphrasiere jetzt, meinte, ja, der also die Leute kritisierte, die dann so schreiben, Thoughts and Prayers an diese Leute. Das heißt
auch sein Programm.
Genau, so heißt sein Programm, auch auf Netflix, wenn ihr hartgesotten seid, schaut euch das mal an. Wo er so ein bisschen, ich umschreibe jetzt, sagt, hey, diese Leute sind dann auch ein bisschen aufmerksamkeitsgeil und wollen selbst im Angesicht so einer Tragödie, don't forget about me. Mhm. Übrigens, ich bin auch wichtig an der Stelle, deswegen sage ich Thoughts and Prayers. Und das so ein bisschen reingemischt mit dem, was du sagst, dass man auch das Gefühl hat, ich habe so eine Plattform, ich habe irgendwie so einen Druck. Aber auch dann ist es für mich gerade eine Stärke, mal zu sagen, yo, also der Tweet kann dann auch sein, das gibt's ja auch oft, ich bin überfordert mit der Situation, das ist super viel, was gerade, ich erlaube mir nicht irgendwie da ein Statement, bla bla bla. Und das so ein bisschen, kann man ja auch sagen, so kann man sich ja auch äußern. Statt irgendwie in eine krasse Position zu beziehen. Marc Lehmann, geschätzter Kollege, dein Freund, hat sich da auch geäußert, was mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen hat, der dann so ein bisschen auch nach ein paar Tagen sour war über diese Leute, die dann alle so klug scheißen und sagen, ja, so und so ist die Welt und sich da so ein bisschen geäußert hat und sinngemäß das auch angeprangert hat, dass plötzlich Hinz und Kunz jetzt weiß, wie die Welt funktioniert und das doch bitte alles so auf Twitter darstellt und sich da ein bisschen aufgeregt hat. Das sprach mir auch ein bisschen aus der Seele, aber du hast natürlich recht, es sind auch irgendwie auch menschliche Züge, dass man halt ja mit diesen überbordenden Weltkatastrophen konfrontiert ist und natürlich sich ein Forum sucht und dieses Forum nun mal Twitter ist, was potenziell die ganze Welt erreichen kann. Und das ja auch ein bisschen so ein generelles Zeichen der Ohnmacht von Menschen ist und sie natürlich nicht wissen, wie sie solche Situationen handeln sollen.
Das stimmt. Also ich fand das sehr interessant. Es ging mal in eine ganz andere Richtung jetzt, was wir hier besprochen haben. Das ist immer noch der Rattenkönige-Podcast, falls ihr euch gefragt habt, ob wir zwischenzeitlich hier doch bei Lanz und Precht und Lanz irgendwie und Precht. abgebogen seid. Nein, das sind immer noch Andreas und Lars und ich würde sagen, belassen wir es oder heute dabei. Ne?
Genau so ist das. Kein Geld für die Ukraine, sondern für die Rattenkönige. Das sagen Basti Winkler und Fodes Follies ist als Basti Loll, die bei ihren 25 Euro verharren. Genauso unser Heldenratten Magawa. Captain Just Fresh im Biss, das rostige Prinz Albert Piercing, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dr. Schmidt, Lidu, Dr. Morgus Kobold, Edmund Denzel, für Andreas höre ich auf zu rauchen, dann tu es doch. Hans Gock, herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis-Podcast. Kololita, Kololita, Kommissar Rubinski, Lord Lisbeth Luxen, Negativnase, Rahmen Sebastian, Ratenkönigin, Rezepttipp, Dosenkohl in Aspik, Tobito, ziemlich nase Podcast, Andreas ist besser als Lars, ha, Andi Scheuer, Intim-Deo, der Rattenfinger von Hamel, Eduard K., Magawas letzte Wort, letztes Wort war Quiek. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch an die direkten Unterstützer via PayPal. Im März sprechen wir da von André. Vielen, vielen Dank an dich. Ja, ihr seid die Größten, dass ihr uns treu bleibt und uns nicht canceln wollt. Ich habe vorhin bei Anthony Jeselnik gedacht, ey, das ist doch bestimmt die Person, die schon am häufigsten versucht wurde zu canceln. Aufgrund seines Humors sicherlich. Der eckt da natürlich schon auch. Also wenn er irgendwie die Oscars moderiert, ich glaube, da wäre Will Smith auf die Bühne gegangen und hätte ihn wahrscheinlich erwürgen müssen bei den Sprüchen. Da ist es sicherlich noch harmlos, was der Chris Rock gemacht hat.
Stimmt, aber natürlich Anthony Jeselnik auch vom Delivery. Es ist halt schon gut, wenn jemand mit so einer Seelenruhe Gags erzählt, die wirklich ins tiefste Fleisch schneiden. Bei allen Opfern, dann ist das schon geil. Das denke ich auch immer, wenn wir so, muss man ja auch mal sagen, manchmal so Bewertungen bekommen, ja, so zahm. Inzwischen, ne, früher waren die so richtig krass und jetzt sind sie so ein bisschen zahm. Und dann heißen die Bewerter irgendwie so Anne Frank Supporter oder so. Ich denke, ja, Leute, wollt ihr, dass wir komplett gefickt und gecancelt werden oder was wollt ihr? Ja. Natürlich müssen wir auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Wir sind auch älter geworden. Wir sind de facto 6 Jahre älter als vor 6 Jahren. Also wenn wir immer noch auf dem fucking selben Niveau wären, dann wären wir scheiß Mario Barth oder irgendwas. Ja. Natürlich entwickeln wir uns weiter, wir gehen mit der Zeit und scheiße nochmal, lass uns doch am Leben.
Ja, das ist eigentlich jetzt schon wieder ein Thema, das ich nicht nach dem Patreon vorlese, wo schon die 80% abgesprungen sind. Lass uns das bei der nächsten Folge gerne nochmal besprechen. Es klang jetzt so, als würden wir das nur machen, um nicht gecancelt zu werden. Wir sind auch einfach älter geworden und ich denke auch anders als früher. Und ich habe.
True. Wäre schlimm, wenn nicht?
Ja. Naja, gut, das ist wirklich, ich würde da gerne nochmal drüber reden, aber wir haben jetzt leider schon abmoderiert schon längst. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Okay, tschüss, ihr Lieben. Ciao.
Ich liebe euch.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines. Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.